So, oh ja, jetzt, das war richtig gut. Ja, dann guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt euch auch hier alle mit Kaffee bewaffnet. Ja, das ist unbedingt notwendig, weil das Thema so langweilig ist heute, dass es nur mit Kaffee zu ertragen ist. Von daher, ich sehe schon hier so ein paar Schlafkandidaten, aber das ist euer eigenes Risiko. Oh, es gibt sogar Negerküsse, die habe ich nicht gesehen. Ja, da war ich hinten und habe die Folien gemacht im Lobpreis. Ich konnte da nicht. Ah, Daniel, das ist ja total super von dir. Cool, dankeschön. da vorne sind noch ein paar, die könntest du mir vielleicht auch noch eben bringen. Nein, die mag ich nicht. Wir machen nur die dunklen. Also, herzlich willkommen, zweiter Teil hier unserer Predigtreihe oder meiner Predigtreihe über die Gemeinde. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern, worum es letztes Mal ging. Da ich hier einen Negerkuss esse, werde ich es ein bisschen interaktiver aufziehen. Worum ging es denn letztes Mal? Ja, etwas genauer, Wilko, ich meine... Okay, es ging um Gemeindeteile 1, ist richtig. Aber da... Nein. Okay, ich sehe schon, das klappt einfach nicht. Würde vielleicht jemand diesen Negerkuss für mich aufessen, dann kann ich predigen. Also immerhin, Caro hat recht gehabt. Letztes Mal ging es darum, was Jesus über die Gemeinde gesagt hat. Wir sind 100% der Stellen durchgegangen, in denen Jesus in seiner hebräischen Muttersprache ein Wort verwendet hat, was seine Biografen nachher als Ekklesia, also Gemeinde, übersetzt haben. Das war auch gar nicht so schlimm, denn es waren lediglich zwei Stellen, da ist man ziemlich schnell durch, war Matthäus 16 und Matthäus 18, also tatsächlich auch bloß auf das Matthäusevangelium beschränkt, sodass das kein großes Problem war. Jetzt habe ich schon bei der Predigt gedacht, und das ist ja manchmal komisch, irgendwie so als Prediger, denkt man ja nicht immer an das, worüber man gerade spricht, sondern manchmal auch an andere Sachen. Und so habe ich dann schon dran gedacht, es wäre total gut, wenn ich das jetzt mit der Apostelgeschichte mal weitermachen würde. Denn in der Apostelgeschichte lesen wir ja nicht nur von den Taten der Apostel, sondern auch von der ersten Gemeinde, die in Jerusalem gegründet worden ist, also diese erste Organisationsstruktur Gemeinde. Und es gibt ganz viele interessante Sachen in der Apostelgeschichte, wie dieser Traum, den Jesus hatte, oder die Vision, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, umgesetzt worden ist. Dann habe ich aber zu Hause festgestellt, dass das ein bisschen schwieriger wird. Also wenn ich jetzt tatsächlich über alle Stellen predigen würde, wo da im griechischen Text das Wort Ekklesia auftaucht, dann würde das etwas länger dauern, denn es sind nicht nur zwei Stellen, sondern es sind sage und schreibe, schätzt mal bitte jemand, weniger als 60, weniger als 38, mehr als 5, 24 war nicht schlecht, 23 ist richtig. Es sind 23 Stellen und dann gibt es auch noch ein paar Stellen, wo ganz offensichtlich von der Gemeinde die Rede ist, aber das Wort gar nicht auftaucht. Und die Stelle, über die ich heute predigen möchte, ist eine von diesen Stellen. Das heißt, es steht da also nirgendwo im Griechischen das Wort Ekklesia, aber es geht trotzdem ganz offensichtlich um Gemeinde. Jetzt habe ich dabei eine komische Entdeckung gemacht. Ist jetzt nicht irgendwie das erste Mal, dass mir das passiert, aber es ist mir halt da nochmal aufgefallen. Und zwar habe ich mir so angewöhnt, Bibel so zu lesen, als ob ich den Text noch nie gelesen hätte. Und das wird natürlich immer schwieriger, denn manche Sachen habe ich garantiert mir 30, 40 Mal gelesen, so gerade irgendwie die Johannesbriefe sind meine Lieblingsstücke mit und die habe ich so oft gelesen, irgendwie das ist echt unglaublich. Und so muss man da schon irgendwie eine gewisse geistige Disziplin entwickeln, um sich jedes Mal wieder neu auf den Text einzulassen. Dadurch passieren aber manchmal auch komische Sachen. Und zwar habe ich jetzt also dann richtig wieder drüber nachgedacht und gebetet und gemacht und getan und meine Predigt ausgearbeitet und niedergeschrieben. Und als es so auf der Zielgerade war, dachte ich, das kenne ich doch irgendwoher. Und habe dann nochmal irgendwie meine Festplatte durchsucht und habe also bestimmt irgendwie 10 Predigten gefunden, die irgendwie genau den gleichen Inhalt hatten wie die heute. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen wäre, wenn ich es nicht vorher gesagt hätte, aber ich dachte irgendwie, falls es jemanden auffällt, irgendwie warne ich euch lieber gleich vor. Eigentlich ist das ein Predigtthema heute, das jeder schon mal gehört haben sollte, der eine Weile in unserer Gemeinde war. Und so hoffe ich irgendwie, dass ihr die Schlussfolgerung ganz am Ende der Predigt fast schon mitsprechen könnt, denn das würde auf jeden Fall zeigen, dass ihr hier ein paar Mal genau aufgepasst habt. Das Bild hinter mir, weiß jemand, was es ist? Genau, es ist der Tempel, nicht der des Heiligen Geistes, sondern der Tempel in Jerusalem. Ist eine Rekonstruktion. Der echte Tempel ist so nicht mehr erhalten und sichtbar. Und letztes Mal habe ich ja das Bild der möglicherweise ersten Gemeinde gezeigt, die in der Nähe von Jerusalem aufgebaut worden, ausgegraben worden ist. Und jetzt geht es ja um die Geschichte der Gemeinde, also was danach passiert ist. Und das ist das erste Haus, in der sich die Gemeinde in Jerusalem getroffen hat. Das heißt, die hatten also nicht wie wir eigene Räumlichkeiten, sondern die waren gewissermaßen Untermieter in dieser Halle des Salomo, wo verschiedenste Gottesdienste stattgefunden haben. Und unter anderem hat sich eben auch die junge Gemeinde dort getroffen und ihre Gottesdienste da gefeiert. Damit kommen wir zu Apostelgeschichte 2 und das ist eine ganz berühmte Beschreibung dieser Gemeinde in den 40er Versen. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Ihre Güter und ihre Habe verkauften sie und teilten sie unter alle, je nachdem, was einer brauchte. Und sie waren täglich und stets einmütig zusammen im Tempel und brachen das Brot reihum in den Häusern und nahmen die Speise mit Freuden und einfältigem Herzen. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Und da sind einige Charakteristika der Gemeinde, also einige Sachen, die diese erste Gemeinde ausgemacht haben, drin. Und 5 davon sind besonders wichtig. Ich glaube, man könnte auch anders zählen, wenn man das wollte. Aber 5 sind irgendwie geradezu klassisch und auf die möchte ich mal eingehen, weil es halt das ist, was diese Gemeinde ausgemacht hat, den Geist der Gemeinde ausgemacht hat, irgendwie die Art, wie sie ihre Gottesdienste gefeiert haben und wie sie miteinander umgegangen sind. Und deswegen so die Dinge sind, irgendwie, wo ich tatsächlich glaube, irgendwie, dass Gott selbst sie in diese Gemeinde hineingelegt hat und dass es das ist, wovon man am meisten da lernen kann. Es wird ja immer wieder mal davon geredet, wie die neutestamentliche Gemeinde aussieht. Und das lässt sich ziemlich schlecht sagen, weil im Neuen Testament ganz viele Gemeinden beschrieben worden sind. Und es gab da irgendwie sicherlich schon so ein Dutzend, würde ich mal ungefähr schätzen, die da drin vorkommen. Und die sahen total unterschiedlich aus. Manche waren ganz kleine Gemeinden, manche waren riesengroße Gemeinden. Manche Gemeinden waren stark unter Verfolgung gelitten, andere haben weniger unter Verfolgung gelitten. Einige waren sehr jüdisch geprägt, andere waren sehr heidenchristlich geprägt. Also kann man das eigentlich gar nicht so genau sagen, wie so dieses Modell irgendwie hat es damals gegeben und das ist irgendwie das Wichtigste. Und so muss man weniger nach Modellen gucken als mehr nach Prinzipien. Und ich glaube, dass hier so 5 Prinzipien drin sind, wie die Gemeinde damals funktioniert hat und wie das auch für uns super wäre, wenn wir Gemeinde auf diese Weise leben würden. Das erste ist, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Und das ist so ein Ausdruck, der, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich ist. Also man liest da oft drüber weg und denkt so, ja klar, die erste Gemeinde hat in der Lehre der Apostel verharrt, aber macht sich oft gar nicht so Gedanken darüber, was das denn eigentlich bedeutet, was denn diese Apostellehre genau ist. Das taucht noch einige weitere Male im Neuen Testament auf. Wie ist die Rede davon, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf Grundlage von Apostel und Propheten. Aber es ist nirgendwo so ganz deutlich erklärt, was denn eigentlich damit gemeint ist und was diese Grundlage der Apostel eigentlich ist. Heute wird Apostel so als Titel irgendwie sehr inflationär gebraucht. Zumindest ist das bei Facebook so. Ihr seid ja wahrscheinlich alle bei Facebook und wer nicht, herzlichen Glückwunsch, du scheinst doch ein vernünftiges Leben zu haben. Auf mich trifft das nicht zu, ich bin bei Facebook und eine ganz große Anzahl meiner Freunde, also bestimmt irgendwie schon fast irgendwie 5% oder sowas da drauf, nennen sich selber Apostel. gibt es die verschiedensten Menschen und teilweise auch noch irgendwelche Zusätze dabei. So habe ich also nicht nur Apostelfreunde, sondern ich habe sogar einen Endzeitapostel, was auch immer damit gemeint ist. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen als eine Steigerung vor, so wo Paulus irgendwie so ein Anfangszeitapostel gewesen ist, gibt es jetzt in der Endzeit noch Apostel, die vielleicht so ein bisschen über dem Ganzen stehen, mehr verstanden haben, mehr apostolisch noch unterwegs sind, als es damals gewesen ist. Und so gibt es echt eine unheimliche Menge von Aposteln. Und manche von denen treten auch mit einem ganz starken Sendungsbewusstsein auf und sind davon überzeugt, dass alles, was sie sagen, halt Apostellehre ist und dass jeder sich an das zu halten hat, was sie sagen. Das mache ich aus Prinzip nicht. Also wenn schon jemand mit so einem Anspruch auftritt, dann bin ich schon sowieso ein bisschen skeptisch und lese dann lieber nochmal irgendwie ganz genau nach, wie was die dann zu sagen haben und check das nochmal ganz genau irgendwie anhand der Bibel und bete darüber. Und so habe ich festgestellt, dass nicht alle Leute, die sich Apostel nennen, eine Lehre vertreten, die ich biblisch finde oder nach der ich mich orientieren würde oder wo ich gar irgendwie mein Leben drauf ausrichten würde. Und das heißt für mich schon mal irgendwie ganz platt, irgendwie gesagt, nicht jeder, der Apostel ist, bringt apostolische Lehre. Und ich glaube, manche Gemeinden wären sehr gut beraten, wenn sie nicht allem folgen würden, was ihre sogenannten Apostel ihnen sagen, weil da manchmal irgendwie auch ganz schöner Quatsch dabei ist. Deswegen glaube ich nicht, dass es bedeutet, dass, also wenn da steht, dass die Gemeinde in Apostellehre verharrt hat, glaube ich nicht, dass das bedeutet, dass da ein paar Leute vorne gestanden haben und ihre Meinung weitergegeben haben und dass die ganze Gemeinde sich daran ausgerichtet hat. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die Lösung dazu, was es denn eigentlich bedeutet und was die mit Apostellehre da sagen wollten, ist ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Und da tritt ja eine ziemliche Katastrophe eigentlich auf. Jesus hatte sich 12 Leute ausgesucht, die ganz engen Kontakt mit ihm hatten, mit denen er die ganze Zeit unterwegs war, denen er alles anvertraut hat, was er wusste und denen er alles beigebracht hat und nachher den Heiligen Geist empfangen haben. Und einer von diesen Leuten hat das Rennen nicht gemacht. Deswegen ist am Anfang der Apostelgeschichte nicht mehr 12 Apostel, sondern es sind nur 11 Apostel. Einer hat auf tragischer Weise sein Leben beendet, hat Selbstmord begangen, indem er sich aufgehängt hat, nachdem er vorher den Herrn Jesus verraten hat und damit nicht mehr klargekommen ist. Und so waren nur noch 11 Leute da. Und jetzt stellte sich halt die große Frage, was machen wir denn jetzt, um an einen 12. Apostel wieder dran zu kommen, dass wir nicht bloß 11 sind, sondern die 12 wieder sind, die Jesus eigentlich haben wollte. Und so hat man sich getroffen, es waren verschiedene Anwärter da, Leute, die den Posten gerne gehabt hätten. Und es wurden Kriterien aufgestellt, nachdem man dann ausgewählt hat, wer ein Apostel sein kann. Und so heißt es hier in Apostelgeschichte 1, denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Wohnung soll öde werden und niemand soll darin wohnen. Hier ist jetzt von Judas die Rede, wobei es sicherlich auch mehr Leute mit öden Wohnungen gibt. Und sein Amt soll ein anderer bekommen. So muss nun einer von diesen Männern, die die ganze Zeit über bei uns gewesen sind, in der Herr Jesus bei uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, als er von uns aufgenommen wurde, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten 2 auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Zunamen Justus und Matthias. Also das Kriterium war, jeder, der Apostel sein möchte, der muss von Anfang an dabei gewesen sein, der muss schon die Taufe Jesu mitgekriegt haben, der muss gesehen haben, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, der muss die Stimme gehört haben, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, der muss dabei gewesen sein, als Jesus nach den 40 Tagen Versuchung aus der Wüste wiedergekommen ist, der muss dabei gewesen sein, als die Speisung der 5000 stattgefunden hat und die Speisung der 4000, der muss dabei gewesen sein, als Jesus auf dem Wasser am Boot vorbeigehen wollte, der muss dabei gewesen sein und der Kreuzigung wenigstens von Ferne zugesehen haben und der muss auch Zeuge der Auferstehung gewesen sein, sonst konnte er kein Apostel sein. Und das bedeutet für mich irgendwie, dass es darum ging, dass die Apostel das verwaltet haben und bewahrt haben, was Jesus ihnen anvertraut hat, dass jeder, der Apostel sich nannte, alles mitbekommen haben muss, was Jesus gelehrt hat und wie alle Wunder mitgekriegt haben muss, um der Gemeinde irgendwie genau das weiterzugeben, was Jesus eigentlich von ihr wollte, damit die Gemeinde eben nicht irgendwie auf der Grundlage von irgendwelchen menschlichen Weisheiten steht, sondern auf der Grundlage dessen, was Jesus gesagt und getan hat. Und auf einmal waren auch gar nicht mehr so viele Leute da. So von den Hunderten oder vielleicht Tausenden, die übrig geblieben sind, die eine Weile mit Jesus unterwegs waren, waren das bloß noch zwei Leute, die am Start waren. Und unter den beiden haben sie dann das Los geworfen und einer von beiden ist dann der 12. Apostel geworden. Weiß jemand welcher? Stimmt das? Gut. Matthias. Hätte ich mal eben nachgucken können, aber ich wusste es auch nicht mehr so ganz genau. Also ist das, was da als Apostelgeschichte, Apostellehre bezeichnet ist, ist eigentlich nichts anderes als das, was Jesus gelehrt hat und damit die Lehre Jesu das Fundament bleibt, auf dem die Gemeinde ist. Und wir hatten letztes Mal schon gesagt, als wir über Matthäus 16 geredet haben, dass die Gemeinde auf diesem Bekenntnis des Petrus zu Christus besteht, dass die Grundlage der Gemeinde die Erkenntnis ist, dass Jesus der Christus ist. Und genau diese Grundlage haben die Apostel gebaut. Und ganz ehrlich, echt gnade uns Gott, wenn Gemeinde auf irgendetwas anderem steht, irgendwie wenn irgendwas anderes reinkommt und menschliche Weisheit irgendwie bloß unsere Grundlage ist, dann wäre das eine total schreckliche Sache. Und das bedeutet auch mir, dass die Apostel nicht irgendwie so die dicken Leute waren, denen keiner widersprechen durfte, sondern ich bin sicher irgendwie, dass es auch Diskussionen gegeben hat, dass man sich theologisch ausgetauscht hat, dass vielleicht jemand eine andere Erinnerung an Jesus hatte oder irgendein Detail noch wusste, irgendwie, dass so ein Petrus vielleicht irgendwie vergessen hatte und dass man dann natürlich darüber geredet hat und sich bemüht hat, irgendwie immer näher an das ranzukommen, was Jesus eigentlich wollte. Und es ist bis heute irgendwie genau das Gleiche. Wir wollen auch irgendwie, dass die Gemeinde steht irgendwie auf der Grundlage dessen, die Jesus gelegt hat. Und das wird nötig sein, dafür in Austausch zu bleiben, dass wir unsere Erkenntnisse zusammenlegen, dass wir gemeinsam Bibel lesen, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was wir von Gott gelernt haben und dass wir dafür sorgen, dass das unser Fundament ist. Und wenn irgendwelche Sachen uns auffallen, wo wir ganz weit oder vielleicht auch nur ein bisschen davon abweichen, dass wir das dann auch entsprechend korrigieren, um wieder auf dieses Fundament runterzukommen. Das zweite ist, die Leute hatten Gemeinschaft und zwar eine ganze Menge davon. Es war nicht so, dass es nur diesen einen Hauptgottesdienst gegeben hat, wo man sich dann irgendwie hin bemüht hat, sondern sie waren regelmäßig im Tempel zusammen. In den Tempel passten einige Leute, so ein paar hundert waren es auf jeden Fall, die reinpassten. Und sie haben da die großen Gottesdienste gefeiert, aber nebenher haben sich auch noch in den Häusern hin und her getroffen. Und wenn jemand ein großes Wohnzimmer hatte, hat er die anderen eingeladen und es entstanden Grüppchen überall in Jerusalem, wo man gemeinsam für das Brot gebrochen hat und zusammen gebetet hat. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidendes Moment gewesen ist in dieser Evangelisation Jerusalems, dass es nämlich irgendwann so einen Zeitpunkt gegeben hat, wo diese vielen tausend Leute, die schon bei der Pfingstpredigt von Petrus zum Glauben gekommen sind, sich überall getroffen haben und man eigentlich, egal wo man in Jerusalem unterwegs war, immer auf Christen gestoßen ist. Irgendwo in der Nachbarschaft waren immer welche, die sich zum Beten getroffen haben. Irgendwo hat man immer irgendwie Singen aus den Häusern gehört. Irgendwo waren immer irgendwie Leute, die Gebet angeboten haben. Und so ist die Stadt offenbar überschwemmt worden von Leuten, die überall in ihren Häusern sich getroffen haben. Und ich finde das irgendwie eine total geniale Sache, irgendwie, weil es heißt, dass die Gemeinde damals auch dezentral gewesen ist. Es war nicht irgendwie, dass alles aufgebaut war um diesen einen Gottesdienst herum, sondern man lebte einfach geistliches Leben gemeinsam, war nicht irgendwie davon abhängig, dass man ein Programm geboten bekommen hat, sondern war einfach irgendwie zusammen und hat diesen Glauben lebendig gehalten. Und was sie da gemacht haben, war Brotbrechen und Gebet. Der zweite Punkt ist wahrscheinlich absolut selbsterklärend. Gebet heißt einfach, dass man sich trifft und zusammen mit Gott redet, dass man seine Gebetsanliegen zusammenwirft und den Herrn bestürmt. Ich gehe davon aus, dass es viel Fürbitte gegeben hat. Da gibt es so einige Stellen, irgendwie nachher in den Briefen, die davon reden, sodass sie wahrscheinlich sehr viel darüber gebetet haben, dass das Evangelium sich weiter ausbreitet, dass eine Tür des Wortes geöffnet wird. Und wie an einer Stelle heißt, dass sie gebetet haben, dass noch mehr Zeichen und Wunder geschehen durch das, was durch Jesu geht. Gegenwart. Und das wird so ein Fokus gewesen sein, wofür sie gebetet haben, dass einfach das Reich Gottes sich weiter ausbreitet. Das zweite ist vielleicht etwas weniger selbstverständlich, aber wer lange in Gemeinden gewesen ist, der weiß auch, was mit Brotbrechen gemeint ist. nämlich sie haben sich getroffen, um gemeinsam Abendmahl zu halten und nicht nur um zusammen zu essen, sondern auch wie mit so einer geistlichen Ausrichtung dabei. Jesus hat gesagt, irgendwie so oft ihr euch trefft, tut das zu meinem Gedenken, dass ihr Brot und Wein rumgehen lasst, um euch irgendwie daran zu erinnern, dass mein Leib für euch gebrochen worden ist und dass mein Blut vergossen worden ist für die Vergebung der Sünden, dass das auf jeden Fall in eurem Gedächtnis bleibt. Und so spricht das da vorne, wie dass sie eine lebendige Spiritualität hatten, irgendwie, dass sie sich immer wieder auf das besonnen haben, was Jesus für sie getan hat und dass es sie nicht kalt gelassen hat. Und ich meine, dass es ein gefährliches Zeichen eigentlich ist, wie wenn das aus dem Mittelpunkt unseres Denkens herausgerückt ist, wie was Jesus getan hat. Denn entweder wir drehen uns um das, was er getan hat, oder wir drehen uns um das, was wir tun. Und das wäre auf jeden Fall irgendwie fatal, wie wenn da die Akzente verschoben werden. Und es sollte eigentlich schon so sein, wie dass Jesus unser Mittelpunkt ist, wie dass er so die Narbe ist, um die unser Rad sich dreht, oder die Sonne, um die unser Planet kreist. Und dass er auf jeden Fall irgendwie der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Jetzt weiß ich auch irgendwie, dass das manchmal irgendwie zum Ritual verkommen kann und dass es auch eigentlich nichts Ätzenderes gibt, als wenn man, bloß weil es in der Bibel steht, immer Abendmahl macht, wenn man sich trifft. Wir hatten im alten Kultschock mal so eine Phase, und ich glaube, da waren relativ wenige von euch bei, wo wir jemanden hatten, dem das sehr auf dem Herzen gelegen hat und der gesagt hat, Mensch, steht doch so in der Bibel und wir sollten wenigstens jeden Sonntag Abendmahl machen. Und das haben wir eine ganze Weile gemacht, also wirklich über mehrere Monate hinweg. Und irgendwann wurde das total ätzend, weil du immer genau wusstest, womit das anfängt. Es kam immer irgendwie eine von drei Bibelstellen, die über das Abendmahl handeln. Man hat immer irgendwie versucht, irgendwie dem noch eine Bedeutung zu geben, aber es hat irgendwie eigentlich hinten und vorne nicht geklappt. Und irgendwann hatte dann zum Glück auch die Person selber irgendwie dann die Erkenntnis, dass es schwierig ist oder dass es einfach nur noch ein religiöses Ritual gewesen ist und eigentlich die Bedeutung verloren hat. Und so haben wir das dann irgendwann wieder aufgehört. Aber ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt bloß dieses Ritual irgendwie am Leben hält, sondern es geht darum, dass wir die Erinnerung an das am Leben halten, was Jesus für uns getan hat. Es geht darum, wie das für uns immer noch bedeutungsvoll ist, auch wenn wir vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs sind, dass es uns immer noch nicht kalt lässt, irgendwie, dass er für uns gestorben ist. Dass es immer noch eine Seite in uns zum Klingen bringt, dass Gott selber seine Herrlichkeit ausgezogen hat, Mensch geworden ist, hier gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist. Dass diese Sachen uns nicht kalt lassen, sondern irgendetwas Bedeutendes für uns haben. Und so hat die als erste Gemeinde das gemacht, dass sie einfach um diesen Tod Christi und die Auferstehung Christi ihre Gottesdienste gefeiert hat, ihre Kleingruppen gefeiert hat, dass das irgendwie immer im Mittelpunkt stand und wichtig für sie war. Der vierte Punkt, den überschreibe ich mal als gegenseitige Hilfe. Und hier ist geschrieben, dass die ersten Christen alles, was sie hatten, verkauft haben und in einen großen Pott gelegt haben und dann die Apostel es verwaltet haben in der Gemeinde, es davon gegeben hat, so wie einer bedürftig war. Und genau das wollen wir jetzt heute auch mal irgendwie machen. Also ihr könnt eure Häuser und Autos und alles, was ihr besitzt, irgendwie sehr gerne der Gemeinde überschreiben. Und ich werde dann dafür sorgen, dass es in angemessener Weise verteilt wird und wir uns dann biblisch verhalten. Sekunde mal, ich nehme deinen Autoschlüssel, nicht du meinen, ja? Okay, Thomas hat das schon gar nicht verstanden, also ich sehe schon, ich muss das noch ein bisschen erklären, wie das da irgendwie gemeint ist. Und es ist ja eine Stelle, die ist total brisant, ne? Wenn man die jetzt einfach mal irgendwie so liest und sagt irgendwie, das ist Gottes Ideal von Gemeinde, keiner besitzt irgendetwas, wir geben alles ab, was wir haben, legen es zu Füßen der Apostel nieder und die verteilen das. Und so gab es manchmal irgendwie Strömungen, die gesagt haben, das ist so das christliche Ideal und es ist auch mit einem gewissen Armutsideal dann meistens verknüpft worden. Es ist viel darüber geredet worden, dass Geld irgendwie eine Schwierigkeit ist, die Geldliebe sogar eine Wurzel allen Übels ist, heißt es bei Jesus. Und so ist das oft argumentiert worden, wir müssen eigentlich alles irgendwie zusammenlegen und in kommunistischer Gütergemeinschaft leben und dann wird Gemeinde gut sein. Historisch ist es so, dass das meistens von denen favorisiert worden ist, die nicht besonders viel hatten, dass sie in einen Topf hineinlegen konnten und dass es auf der anderen Seite irgendwie einen gewissen Widerstand von den Leuten gab, die sehr viel hatten, dass sie in einen gemeinsamen Topf hätten legen können und so hat sich das Modell dauerhaft nicht durchgesetzt. Und es ist natürlich die Frage, ob es überhaupt so ist, wie das, das hier so gelehrt ist, wie das jede Gemeinde das so machen müsste. Und ich glaube, dass es nicht der Fall ist. Und dass wir sogar nachher im weiteren Verlauf des Neuen Testamentes sehen, dass dieses Modell total gefloppt ist. Das liegt an zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass die Christen damals eine extreme Naherwartung hatten. Das heißt, sie sind davon ausgegangen, dass Jesus spätestens nächsten Mittwoch wiederkommt, wenn nicht sogar irgendwie schon übermorgen. Heute ist, ja, okay. Und so war natürlich wie die Geisteshaltung da. Es lohnt sich ja auch gar nicht, jetzt noch zu arbeiten. Und es lohnt sich auch gar nicht, noch irgendwas auf die hohe Kante zu legen, denn es wird sowieso keiner von uns alt. Und deswegen lasst uns doch lieber alles, was wir haben, in die Mission hineingeben, dass möglichst viele Menschen errettet werden. Jetzt zeigt sich dann im weiteren Verlauf des Neuen Testamentes, dass das nicht so ganz geklappt hat. Also Jesus ist nicht Mittwoch wiedergekommen und auch nicht übermorgen, sondern er ist immer noch nicht wieder da. Dieser Optimismus hat sich noch eine ganze Weile gehalten, also komischerweise schreibt Johannes irgendwie am Ende des ersten Jahrhunderts noch in einem seiner Briefe, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Also ich weiß nicht, ob er das so wörtlich gemeint hat, wahrscheinlich nicht, dann hätte er den Brief ja gar nicht mehr abschicken müssen, weil er sowieso nicht angekommen wäre. Aber es war auf jeden Fall irgendwie so diese Haltung da, wir werden es garantiert erleben, dass Jesus wiederkommt und deswegen können wir unser Geld einfach auch gar nicht behalten, sondern sollten das irgendwie in das Reich Gottes hinein investieren. Als man dann gemerkt hat, dass es nicht so einfach ist, sondern dass Jesus länger braucht offenbar bei dem, was er da macht und halt noch nicht wiederkommt, hat sich das auch wie ganz schnell erledigt und man hat nicht mehr in dieser Radikalität gelebt. Der zweite Grund, warum es total gescheitert ist, das lesen wir auch in der Apostelgeschichte und nachher in einigen Briefen. Kurz drauf kam eine große Hungersnot über das Land und die Gemeinde in Jerusalem war nullstens darauf vorbereitet. Keiner hatte mehr irgendwelches Geld, es gab keine Häuser, keine Äcker, kein gar nichts mehr. Und so ist die Gemeinde extrem hart getroffen worden von dieser Hungersnot. Und im weiteren Verlauf der Briefe wird dauernd für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt. Also noch ein Jahrzehnt später wird immer noch wieder dafür gesammelt und andere Gemeinden legen ihre Kohle zurück. Und Paulus sagt, wenn ich dann bei euch bin, dann hole ich mir das ab und dann bringe ich das nach Jerusalem, und um da irgendwie halt einige Not zu lindern. Heißt also, dass diese Politik, die sie hatten, letzten Endes nicht mehr dazu geführt hat, irgendwie, dass sie die perfekte Gesellschaft aufgebaut haben, sondern es hat eher irgendwie dazu geführt, dass sie verarmt sind und nachher in großem Elend teilweise gelebt haben. Und es war garantiert nicht mehr das, was Gott so für sie hatte. Was allerdings natürlich trotzdem wieder drin ist und wovon wir lernen sollten, ist, dass sie eine Haltung hatten, wie dass sie das, was sie besessen haben, nicht irgendwie als ihren Besitz betrachtet haben, auf den nur sie alleine Anspruch haben, sondern sie haben auch die Not der Leute um sie herum gesehen und waren bereit, irgendwie da hineinzugeben und denen zu helfen, wann immer das notwendig war. Und ich glaube, das ist das Prinzip, wie das bis heute irgendwie gilt, dass Gott irgendwie bei manchen von uns viel zur Verwaltung gegeben hat, aber dass nicht irgendwie aller Segen, den wir haben, für uns bestimmt ist, sondern dass wir auch dazu da sind, andere Leute zu segnen, etwas von unserem Überfluss abzugeben, irgendwie Menschen zu helfen, und dass es eben nicht bloß darum geht, dass wir alles für uns zusammenraffen, sondern es auch noch diesen Aspekt gibt, irgendwie, dass es den Nächsten gibt, der unter Umständen hilfsbedürftig ist und dass der dann auch einen Anspruch darauf hat, dass wir ihm helfen. Und der fünfte Punkt, das Wachstum. Das ist die Sache, die mich eigentlich immer am meisten beeindruckt, und ich wäre echt so super gerne irgendwie mal dabei gewesen, wie das damals war in der Urgemeinde, schon als Petrus seine Pfingstpredigt gehalten hat und 3000 Leute haben sich auf einen Schlag bekehrt. Verschiedene Nationen waren da, irgendwie jeder hat irgendwie ihn in seiner eigenen Sprache reden hören, und es war einfach total übernatürlich und die Gemeinde ist unheimlich gewachsen. Und das ging scheinbar die ganze Zeit so weiter, irgendwie, dass der Herr nämlich zur Gemeinde hinzugefügt hat, solche, die nachher in die Gemeinde gehen sollten. Und das ist ein interessanter Aspekt irgendwie da drin, den man meistens übersieht. Nämlich ist es tatsächlich so, dass Gott erst Leute in die Gemeinde getan hat und danach haben sie sich bekehrt. Das heißt, es war offensichtlich so eine gewisse Offenheit da, dass man einfach in die Gemeinde gegangen ist, irgendwie, dass man eine Weile dabei gewesen ist, sich das angeguckt hat, vielleicht mal für sich beten ließ und irgendwann dann gesagt hat, okay, ich nehme diesen Christus an und ab jetzt gehöre ich auch richtig dazu. Und ich glaube, dass wir davon lernen können, dass Gemeinde einfach niemals irgendwie ein abgeschlossener Ort sein darf, dass Gemeinde immer Offenheit haben muss, irgendwie für alle Leute, die irgendwo hier rein wollen, dass es immer möglich sein muss, irgendwie auch als Atheist in Gottesdienste zu gehen oder vielleicht auch als Moslem oder jemand, der es irgendwie komplett anders sieht, dass Gott einfach auf diese Weise irgendwie auch sein Reich baut und dass teilweise Leute zu uns gehören, die noch gar nicht mit dem Herzen dabei sind, aber trotzdem etwas sehen, was total anziehend ist. Und auch das heißt es in der Apostelgeschichte ja, dass die Gemeinde Wohlwollen hatten. Irgendwie. Also die Menschen in der Stadt, irgendwie, die fanden das gut, was die Christen gemacht haben. Die dachten nicht irgendwie nur, dass das ein Haufen Weirdos ist, die sich da irgendwo hinter verschlossenen Türen treffen und Sachen machen, irgendwie von denen auch keiner wissen möchte, was sie sind. Sondern irgendwie, es war einfach ganz klar, irgendwie, diese Leute waren angesagt, die waren beliebt. Man hat gesehen, irgendwie, dass Gott da in ihrer Mitte ist, dass etwas Besonderes bei ihnen war. Und deswegen war es leicht für den Herrn, immer wieder Leute hinzuzufügen, die nachher Jesus kennengelernt haben. Und irgendwann vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr, wann das war, haben wir mal im Ältestenkreis zusammengesessen und haben uns überlegt, was denn so die Grundlagen sein sollen unserer Gemeinde. Also worauf wollen wir unsere Gemeinde aufbauen und wie sollte eigentlich die neutestamentliche Gemeinde aussehen? Damals war ein Buch ganz bekannt von Rick Warren, das hieß, weißt du noch, wie es hieß? Oh, Kirche mit Vision, genau. Ganz dickes Buch und er hat da auch unter anderem über die Bestimmung der Gemeinde geredet und über Apostelgeschichte 2. Und wir waren total begeistert und haben gesagt, das ist total gut. Wir wollen gerne, dass unsere Gemeinde aufgebaut ist auf diese 5 Punkte. Und so haben wir uns dann überlegt, wie man das gut kommunizieren kann. Und wir haben gedacht, man muss irgendwo so eine Abkürzung finden, die man sich leicht merken kann, denn so richtig leicht zu merken ist das hier ja eigentlich nicht. Wenn man jetzt versucht, etwas daraus zu bauen, dann hat man DLDA, DG, DB, UG, DG, HDW. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, warum wir so Probleme hatten. Ist total einfach. Das kann man sich eigentlich relativ gut merken. Aber das ist uns damals nicht aufgefallen. Und so haben wir gedacht, wir brauchen irgendeine Abkürzung, die catchy ist, irgendwie, die man sich merken kann, die man verinnerlichen kann, die man sich vielleicht sogar auf die Brust tätowieren kann und die immer noch stylisch aussieht. Und so haben wir eine ganze Weile darüber diskutiert und ich weiß, böse Zungen behaupten ja, dass die größte Arbeitskapazität in unserem Ältestenkreis auf das Finden von Namen und Akronymen verwandt wird. Das ist nicht ganz wahr, wir sind lediglich 75%, aber nicht irgendwie der allergrößte Teil. Also es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir machen, darüber möchte ich aber lieber schweigen. Und so haben wir ein Akronym gefunden. Ein Akronym ist ein Wort, in dessen einzelne Buchstaben auch eine Abkürzung ergeben. Und wir haben uns überlegt, wir würden gerne sein eine geile Gemeinde. Es gab auch Gegenstimmen, ne? Also ein nicht näher benannt werden wollender erster Vorsitzender und Gemeindeleiter wollte lieber eine reife Gemeinde haben, aber er wurde gnadenlos überstimmt. Und so haben wir gedacht, wir entscheiden uns für dieses Akronym Geile. Und Geile steht für, und jetzt müsstet ihr eigentlich alle mal mitmachen, also jeder... Was habe ich gesagt? Ja gut, damals habe ich gedacht, ich würde lieber reif als geil sein, aber jetzt habe ich gemerkt, wo ich reif bin, wäre ich lieber geil. Also jeder, der mal bei uns ein Gemeindeaufnahmeseminar mitgemacht hat oder regelmäßig bei GEMAS gewesen ist, sollte eigentlich wissen, wofür Geile steht. Nämlich, die Gemeinde ist gewinnend, genau. Sie versucht, Menschen für Jesus zu begeistern und Menschen zu fischen. Die Gemeinde ist... Sie ist entwickelnd. Das erste E ist entwickelnd. Das ist dieser ganze Bereich der Jüngerschaft und der apostolischen Lehre. Irgendwie wir wollen gerne, irgendwie, dass Christus in unseren Leuten Gestalt annimmt, irgendwie, dass jeder in sein göttliches Potenzial reinkommt und halt einfach Menschen entwickeln. Sie ist integrierend, genau, das ist der ganze Bereich wie von Gemeinschaft. Einsamkeit gibt's auch ohne uns schon genug irgendwie und deswegen würden wir es eigentlich wesentlich besser finden, wenn Menschen hier Freunde finden und nicht nur alleine mit ihrem Gott unterwegs sind, sondern auch mit Geschwistern. Und sie ist viertens, genau, sie ist Lebendig, ja, genau. Das ist der ganze Bereich wie von leidenschaftlicher Spiritualität, irgendwie das, die Leidenschaft für Jesus wach zu halten, irgendwie nicht einfach nur mit Ach und Krach dem Lammen nach, sondern irgendwie als ein hingegebener Nachfolger Jesu leben und wirklich brennen für das, weil wir einfach wissen, wie was er für uns getan hat. Und der letzte Punkt, das zweite E, ist, genau, sie ist engagiert. Das heißt, sie setzt sich mit Nöten auseinander, versucht Leuten zu helfen, soweit das irgendwie möglich ist, und auch diesen ganzen sozialen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Warum man engagiert mit E schreibt, weiß ich auch nicht, aber ist es auf jeden Fall so. Ach so, Franzmann, das ist Französisch, gut. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Würde mich mal eben interessieren, wer von euch hat denn die Predigt schon mal gehört? Okay, das sind auch nur drei, das ist ja gut, okay. Ah, schön, in Ordnung. Also freut mich, dass sich ein paar daran erinnern konnten, vielleicht sogar besser als ich. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, und nächstes Mal geht's dann weiter mit einem Thema, das ich noch nicht im Kopf habe, denn diesmal musste ich mich aufs Predigen konzentrieren. Ciao.